Die kleinen Dinge lohnen. Ein Lächeln, ein Schritt. Das ist ein Zitat von Schwester Dr. Ruth Pfau. Sie ist vielen Menschen bekannt als die Mutter der Leprakranken. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Sabine Böhler. Heute möchten wir Ihnen das Lebenswerk von Dr. Ruth Pfau, der Mutter der Leprakranken, vorstellen. Ihr Lebenswerk ist der Aufbau eines Netzwerkes zur Bekämpfung von Lepra und Tuberkulose in Pakistan und Afghanistan. Wir werden im Gespräch sein mit Harald Meyer-Porzki von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe und Sie hören Ausschnitte aus einem Treffen mit Dr. Ruth Pfau im Sommer diesen Jahres in Würzburg. Vor fast 50 Jahren, 1960, ist die Ordensfrau und Ärztin Dr. Ruth Pfau zum ersten Mal in Pakistan eingereist. Sie wollte weg aus Deutschland und eigentlich zu den Armen nach Indien. Um sich ein Visum zu besorgen, stoppte sie in Karachi bei ihren Mitschwestern vom Orden der Töchter vom Herzen Mariens. Am nächsten Morgen begleitete sie eine ihrer Mitschwestern in die Lepra-Ambulanz und als sie das Elend der etwa 150 aussätzigen Bettler sah, musste sie bleiben, um etwas zu verändern. Ja, und das hat Schwester Ruth Pfau geschafft. Mit Hilfe der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, das sich damals noch Deutsches Aussätzigen Hilfswerk nannte, das den Kampf gegen das Elend in Pakistan treu seit 1961 unterstützt. Schwester Ruth Pfau feierte Anfang September ihren 80. Geburtstag. An ihrem Geburtstag selbst war die gebürtige Leipzigerin zwar in Pakistan, wo sie ja nun seit 50 Jahren lebt und wirkt, doch es war ihr möglich, im Sommer nach Deutschland zu kommen. Am 16. Juni konnten viele Menschen Ruth Pfau in der Würzburger Marienkapelle erleben. Auszüge aus dem Gespräch, das Harald Porzki von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe mit ihr führte, werden wir heute hören, liebe Zuhörer. So ist Schwester Ruth Pfau sozusagen mit Herrn Meyer-Porzki unser Gast. Ich darf ihn jetzt ganz herzlich in Würzburg begrüßen. Grüße Gott, Herr Meyer-Porzki. Hallo.
Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Guten Morgen.
Herr Meyer-Porzki, liebe Zuhörer, er ist Leiter der Abteilung Kommunikation und Fundraising. Das heißt, er ist sozusagen unter anderem dafür zuständig, dass Menschen über die Arbeit der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe informiert sind und damit auch einen finanziellen Boden bereiten für die vielen, vielen Hilfsprojekte inzwischen auf der ganzen Welt. Und ohne die Unterstützung aus Deutschland von der DAHW, so ist die Abkürzung der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, wäre die Arbeit von Schwester Ruth Pfau gar nicht möglich. Herr Meyer-Porzki, Sie kennen Ruth Pfau persönlich. Seit 92 sind Sie in der DAHW tätig und sind auch Ruth Pfau kurz nach Ihrem Arbeitsantritt begegnen. Man muss noch sagen, dass Sie vorher einen Karriereposten hatten, so nennt man das heute, den haben Sie hinter sich gelassen. Sie waren leitender Redakteur und Geschäftsführer der Stadtteilzeitung Rundum. Das sind Monatszeitungen für Münster. Und Sie haben wohl auch einen Fernsehkanal geleitet, bevor Sie zur DAHW gegangen sind, um in Anführungsstrichen etwas Sinnvolles zu tun. Erzählen Sie uns das doch besser persönlich, Ihre Beweggründe und auch Ihre erste Begegnung dann mit Ruth Pfau.
Ja, es war schon, also im Grunde umfassend beschrieben. Ich habe damals das gemacht, was man in Deutschland so macht. Man versucht, möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst erfolgreich zu sein. Ich habe das allerdings auch immer stark in einem sozialen Umfeld gemacht. Zum Beispiel die Stadtteilzeitungen damals hatten einen starken Sozialbezug und der Fernsehsender war ein offener Bürgerkanal. Also das waren alles schon stark münsterorientierte Projekte. Und irgendwann hatte ich Lust, mehr zu machen. Bin an das Deutsche Aussätzigenhilfswerk damals geraten, zufällig. Die hatten in Münster eine Niederlassung und habe sehr schnell danach Dr. Ruth Pfau kennengelernt. Und ich war damals ja 34, engagierter Journalist und habe eine Frau kennengelernt, die hat mich regelrecht umgehauen. Anders kann ich das nicht beschreiben. Ich hatte einen enormen Respekt nach wenigen Minuten und wir haben uns kennengelernt und daraus ist jetzt ja eine lange, lange Freundschaft geworden und eine lange Arbeitszeit bei der Deutschen Lepra-Tuberkulosehilfe. Ich bin damals, habe ich gewechselt.
Und Sie durften das Interview mit Schwester Ruth führen, als sie kam im Juni. Da gab es gerade im Mai vorher eine gewaltige Militäroffensive. Die pakistanische Armee hat die radikal-islamischen Taliban zurückgedrängt. Das Ganze war im Swat-Tal an der Grenze zu Afghanistan. Und Tausende von Flüchtlingen haben daraufhin das Swat-Tal verlassen. Und mit der Sorge um die Menschen, nämlich die kleinen Dinge lohnen, ein Lächeln, ein Schritt, wie sie selber sagt, das Dortsein bei ihren, sagen wir mal, neuen Landsleuten. Sie hat ja dort eine neue Heimat gefunden. Mit dieser Sorge ist sie nach Deutschland gekommen. Und wir werden das jetzt sofort auch schon im Interview hören.
Herzlich willkommen hier in der Marienkapelle. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Gut, ich weiß, dass du im Herzen gar nicht hier bist. Du hast mir gesagt, eigentlich wäre ich so gerne jetzt in Pakistan, wo die Menschen im Swat-Tal fliehen vor den Angriffen der Regierung gegen die Taliban. Hältst du es überhaupt noch aus hier?
Ja, ich sage, wir sagen uns immer, wenn uns der Herrgott bis jetzt wirklich auf diese Linie gebracht hat, wird er uns doch jetzt, alle miteinander, wird er uns doch jetzt, wo die Menschen wirklich in Not sind, wird er uns doch nicht sitzen lassen. Das habe ich noch nie, wirklich noch nie erfahren. Und es wird jetzt 50 Jahre, dass ich dort arbeite. Wir hatten gerade im Dezember in Pakistan gefeiert, dass wir nicht nur Lepra im Griff haben, sondern auch unsere Lepra-Patienten rehabilitiert hatten. Denn als wir 1996 die Statistiken erstellten, sahen wir, dass wir Lepra im Griff haben nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation. Und da waren unsere Lepra-Assistenten wirklich sauer. Die sagen, wie können Sie nur sagen, dass diese Patienten alle ausgeheilt seien? Was ist denn ausgeheilt? Wenn ein Bakterium getötet ist oder wenn ein Mensch wieder seine Würde zurück hat, gesund ist, das Leben genießen kann. Dann haben wir gesagt, in Pakistan geht es andersrum. Wir sagen, Lepra ist unter Kontrolle, also ist im Griff. Aber es ist nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation ja gesagt hat, es ist nicht eliminiert. Das ist wirklich eine falsche Aussage. Wir sagen, wir nehmen einen Patienten erst aus der Kartei, wenn er seine wenigstens 7 Menschenrechte zurück hat. Das Recht auf Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Schulbildung für seine Kinder, Zugang zu medizinischen Grunddiensten, Akzeptanz seiner sozialen Gruppe und gleiche Chancen im Arbeitsmarkt. Und im Dezember haben wir gefeiert, dass 95% unserer Patienten wir durch diese Entwicklung haben begleiten können in den letzten 10 Jahren und dass das geschehen ist. Dezember, im April fing der Angriff des Heeres auf die Taliban in Nordpakistan an. Im Mai, im Juni haben wir jetzt diese 3.200.000 Flüchtlinge, weder Essen noch Wohnung noch ärztliche Versorgung noch Schulbildung. Wir können also wieder am Punkt Null anfangen und die Patienten kommen natürlich zu uns, zu wem sonst? Sie kennen uns, sie vertrauen uns. Und sogar die Regierung erwartet. Ja, wir arbeiten zusammen mit der Regierung, aber die kommen bei weitem nicht durch, bei weitem nicht durch. Ich habe zwar regelmäßige E-Mails von Karachi, kann ja doch nichts tun, aber was sie mir nie sagen, ist, wie sie das Toilettenproblem gelöst haben. Wie ist es mit der Sanitation, was ist das auf Deutsch?
Wasserversorgung zum Beispiel. Die Wasserversorgung stellt ein großes Problem dar im Moment.
Die Wasserversorgung und auch der Wasserabfluss dann. Ja, also da ist noch eine Menge zu tun. Aber wir haben das Team, das sich dran gemacht hat. Wir arbeiten mit den afghanistanischen Flüchtlingen, den Illegalen. Die Menschen wissen ja auch nicht, wo sie hin sollen. Und nur ein Beispiel: In das erste Haus, was wir kamen, da waren 7 Kinder und die Eltern, die hatten eine Lehmhütte und als Mobiliar ein Stofftuch auf dem lehmgestampften Boden. Und als ich die Mutter fragte, was haben Sie denn heute zum Frühstück gegessen? Da sagte die: Frühstück? Bei uns gibt es kein Frühstück. Es war 2 Uhr, ich vergesse das nie. Und ich sage: Sonst, da waren ja 7 Kinder, 2 von denen stellte sich raus, hatten Tuberkulose. Eine konnte nicht richtig laufen wegen Kinderlähmung. Ja, sagt die, mein Mann ist in den Bazar gegangen und ich hoffe, er findet Arbeit. Dann wird er Essen, also Lebensmittel mitbringen, dann kann ich kochen. Das ist der Tagesverlauf so einer Familie. Der Mann spricht nur Usbekisch. In Pakistan spricht keiner Usbekisch. Wie denn Arbeit findet das? Jedenfalls sind wir zurück, haben ihr Lebensmittel gebracht und sagen: Fang mal jetzt an zu kochen, damit dein Mann wenigstens Essen kriegt, wenn er zurückkommt. Ja, aber man findet es immer, man muss nur die Augen aufmachen und man findet die Not überall.
Das war Ruth Pfau anlässlich eines Treffens in der Marienkapelle in Würzburg. Wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt denken, das wäre ein kleines Kirchlein und Sie die Marienkapelle nicht kennen, dann täuschen Sie sich. Die Marienkapelle hat die Größe einer Stadtkirche mit einem riesigen Kirchenschiff. Interviewt wird Ruth Pfau Anfang Juni von meinem heutigen Gast, Harald Meyer-Porzki. Schön, dass Sie heute hier sind bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wie ist denn die aktuelle Situation der Flüchtlinge jetzt? Wie kann die DHHW den Flüchtlingen helfen?
Wir haben derzeit ein doppeltes Problem. Das sind zum einen noch die afghanischen Flüchtlinge, die noch aus einer Zeit davor stammen, und aber auch die pakistanischen Flüchtlinge, zum Beispiel aus der Region, aus dem Swat-Tal. Und man schätzt, dass es so um die 3 Millionen Menschen sind. Das kann ein Hilfswerk nicht alleine. Das geht nur durch den Zusammenschluss aller internationalen Hilfswerke, ob das die Malteser sind oder Caritas oder auch die staatlichen Einrichtungen. Also jeder muss damit anpacken. Man muss sich das auch so vorstellen, dieser Flüchtlingsstrom zieht sich durch Pakistan und geht bis runter nach Karachi, ganz in den Süden. Und wir haben halt viele Stationen dort und unsere Leute kümmern sich wie und wo immer sie auch können um diese Menschen. Und Ruth Pfau hat das vorhin auch gesagt, das Schlimmste ist jetzt nicht mal, dass man ihnen jetzt helfen muss, das kriegen wir irgendwie hin, sondern später, wenn diese Menschen zurückgehen, fängt man an Punkt Null an. Denn zum Beispiel Krankheiten wie Lepra, Tuberkulose sind Armutskrankheiten. Mhm. Wenn es Menschen schlecht geht, können diese Krankheiten sich ausbreiten. Mhm. Und das ist die wirkliche Katastrophe dahinter.
Herr Meyer-Porzki, die DHW setzt sich nicht nur für die Ärmsten der Armen in Pakistan und aus Afghanistan ein, sondern die deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe ist auch in anderen Ländern und Kontinenten tätig. Geben Sie uns doch einen kleinen Überblick.
Also wir haben insgesamt über 230 Projekte in, ja, ich glaube, 30 Ländern. Das ist in Afrika, Asien, Lateinamerika und teilweise sogar noch in Europa. Also wenn man den Bereich ganz Osteuropa mit dazu nimmt. Ja, wir sind weltweit überall dort tätig, wo es Lepra gibt und mittlerweile auch überall dort, wo es Tuberkulose gibt. Mit kleinen Ausnahmen, weil es gibt auch weltweit andere Hilfswerke, mit denen wir uns abstimmen. Es gibt keine Doppelförderung. Also wir sind wirklich vernetzt weltweit schon seit 50 Jahren strategisch tätig. Mhm. Das gibt es, glaube ich, nur bei solchen Krankheiten wie Lepra, dass man sowas mal aufgebaut hat.
Und früher haben Sie sich ja nur um Lepra-Kranke bemüht, aber inzwischen haben Sie Ihr Aufgabenfeld sozusagen erweitert. Warum?
Ganz früher Früher war es so, dass es Medikamente wohl gab, aber die mussten Patienten ein Leben lang nehmen. Das heißt, mit dem Erfolg hatte man immer mehr Patienten, die man kontinuierlich versorgen musste. Erst ab den 80er Jahren gab es Medikamente, die die Lepra richtig stoppten. Das waren also Antibiotika, drei verschiedene. Und ab dem Moment hatten wir plötzlich auch Kapazitäten frei. Also mit unserem Erfolg hatten wir auch wieder Kapazitäten frei.
War eigentlich Ruth Pfau auch im Bereich der Forschung tätig?
Indirekt in ihrem Krankenhaus, was sie aufgebaut hat, gab es auch ein Labor und dort sind auch sehr gute Mediziner und sie haben sich immer auch vernetzt, auch mit anderen Organisationen, haben auch mit der Weltgesundheitsorganisation sich ausgetauscht. Insofern nicht wirklich forschend, aber doch praktisch in der Forschung. Mhm. Sie haben wirklich vieles neu ausprobiert, auch erfolgreich.
Mhm. Lassen Sie uns noch ein wenig in die Biografie von Schwester Ruth V. schauen, weil sie erzählt im nächsten Ausschnitt des Interviews nämlich von der ersten Begegnung mit den Leprakranken oder beziehungsweise mit Ihnen, mit der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Erzählen Sie uns noch ein wenig aus dem Leben von Ruth V. Sie ist in Leipzig geboren, ne?
1929, ja.
Mit 20 Jahren, kurz nach dem Krieg, ist sie dann nach Mainz gegangen, um dort Medizin zu studieren.
Ja, sie ist ihrem Vater gefolgt. Der war in einem Modeverlag tätig und der wechselte rüber nach Westdeutschland. Und damals konnte man noch über die grüne Grenze rübergehen. Das war schon schwierig mit Schleusern und mit allem, aber sie hat es geschafft. Sie war die erste Tochter, die ihrem Vater gefolgt ist. Und hat dann tatsächlich auch dann die Entscheidung getroffen, dort Medizin zu studieren.
Und einige Jahre später, 53, hat sie sich taufen lassen und nochmal 4 Jahre später, das war dann 57, ist sie in den Orden der Töchter vom Herzens Maria eingetreten.
Ja, das ist ganz typisch für Ruth V. Zunächst war sie ja nicht religiös, das kann man wirklich so sagen, auch vom ganzen Umfeld her. Dann ist sie ganz kurz evangelisch gewesen, hat dann aber gesagt, ich möchte es noch entschiedener tun, war dann katholisch, weil sie ein bestimmtes Gottesbild auch hatte und auch eine Vorstellung von der Muttergottes. Und hat dann gesagt, jetzt will ich es aber auch ganz wissen und hat tatsächlich, wie sie es auch sagt, ihre Liebe in Gott gefunden und hat sich sogar gegen eine feste Partnerschaft entschieden. Mhm. Sie hätte die Wahl gehabt, Mann oder aber Orden. Und sie hat eine ganz schwere Entscheidung getroffen und gesagt, aber sie hat sie nie bereut. Mhm. Sie ist dann in den Orden eingetreten.
Und der Orden hat sie dann 1960 zunächst nach Indien geschickt.
Ja.
Aber auf ihrer Reise musste sie wohl einen Zwischenstopp machen, nach meinen Informationen, um sich ein Visum zu besorgen. Ja, und dort ist sie dann hängen geblieben,
ja,
bei den Leprakranken.
Das war sicher kein Zufall aus heutiger Sicht, weil also eigentlich hätte man schon wissen müssen, dass es schwierig wird, über Pakistan nach Indien einzureisen. Diese beiden Staaten waren ja noch ganz, also Pakistan war noch ein junger Staat damals. Es gab eine furchtbare Krise noch zwischen den beiden Ländern. Und sie sagt selber, als sie in diesem Slumgebiet war, wo Leprakranke lagen, hat sie ihre Aufgabe gefunden. Da war ihr klar, hier bin ich und hier bleibe ich. Das muss so ein ganz blitzartiger Moment gewesen sein. Sie hat nie wieder daran gezweifelt.
Und
das war aber hart zu der Zeit. Wenn man sich das, heute denkt man, ja gut, das war ein Slum. Aber Menschen, die es offiziell gar nicht gab, Leprakranke, die ausgesetzt waren, die vollkommen verstümmelt waren, keine Beine mehr hatten, keine Hände mehr hatten, die wirklich in Abwassern gelegen haben, wenn da Monsun war. Und es ist kein Gerücht, dass wirklich nachts Ratten die Gliedmaßen abgefressen haben. Und das hat sie gesehen als junge Frau und hat gesagt, hier gehe ich nie wieder weg. Das muss eine Horrorvorstellung gewesen sein. Mhm. Und sie hat das, sie sagt auch selber, ich habe das gesehen und ich konnte mich mit diesen Menschen beschäftigen. Die hat sie in den Arm genommen. Sie sagte, manchmal hatte sie das Gefühl, sie war der erste Mensch, die so einen Mann oder eine Frau in den Arm nimmt.
Mhm. Und dann wurde auch natürlich Hürden abgebaut, auch Aufklärungsarbeit über die Ansteckung.
Ja. Es gab ja nichts. Es gab diese Menschen gar nicht. Es gab offiziell keine Leprakranken in Pakistan. Und sie hat alles das aufgebaut. Sie hat ein nationales Programm aufgebaut mit über 1000 Mitarbeitern.
Jetzt möchte ich gerne im Interview weiterfahren, das Sie mit Ruth V. geführt haben und Sie befragen ja über die ersten Kontakte mit der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe.
Das klingt so selbstverständlich. Wir nehmen hier 50 Jahre in den Mund. Vor 50 Jahren hat das begonnen. 40 Jahre hat die DAW diese Arbeit unterstützt. Kannst du dich noch erinnern, wie es zum Kontakt mit dem Deutschen Aussätzigen Hilfswerk, so hießen wir damals, gekommen ist vor 40 Jahren?
Also eine meiner Erfahrungen in meinem langen Leben ist wirklich, der Herrgott hat Humor. Wie es dazu gekommen ist, das ist... Im Einzelnen weiß ich es auch nicht, aber ich weiß ganz wichtige Stadien und das kann ich natürlich nie vergessen. Also das erste ist, die Königin von England kam nach Karachi und mit ihr eine der vielen Journalisten, die sich in das Lepra-Ghetto offensichtlich verlaufen hatte, eine Frau mit Stöckelschuhen und Parfüm duftend, und wir nahmen sie durch in die Hütten der Patienten, und ich entsinne mich noch, wie sie in ihrer Tasche nach einem Taschentuch suchte. Und dann sagte sie etwas, sie sagte, um Himmels Willen, Sie sind doch auch nur ein Mensch. Wie machen Sie das? Ja, da fiel mir das zum ersten Mal auf. Und dann sagte sie noch, ich kann zwar nichts für Sie tun, aber ich kann wenigstens über Sie schreiben. Das erste Mal, dass wir in die Medien gekommen sind. Dann sind wir irgendwie in die Bild-Zeitung gekommen. Unter dem herrlichen Überschrift, und nachts kommen die Ratten. Stimmt da alles? Und diese Bild-Zeitung hat einer, ich nehme an, es war Herr Kober selber gelesen. Man gab ja damals nicht zu, wenn man Bild-Zeitung las, heute glaube ich.
Das tut man heute auch noch nicht.
Nein, noch nicht.
Es sind Millionen unbekannter Menschen.
Jedenfalls schrieb dieses Aussätzigenhilfswerk an mich und sagte, wie ist das nur möglich, dass eine deutsche Ärztin in Karachi arbeitet und das deutsche Aussätzigenhilfswerk weiß nichts davon. Und ich schrieb zurück, wie ist das möglich, dass eine deutsche Ärztin dort arbeitet und weiß gar nicht mal, dass es ein deutsches Aussätzigenhilfswerk gibt. Und danach, also ohne das deutsche Aussätzigenhilfswerk, hätten wir Lepra niemals, niemals in den Griff gekommen. Jetzt haben wir gemeinsam wirklich genau die gleichen Probleme, aber darüber werden wir ja reden. Also persönliche Probleme haben wir nicht. Das auf keinen Fall.
Das war wieder ein Ausschnitt aus dem Interview mit Ruth Pfau, das unser heutiger Gast Herr Meyer-Porzki mit ihr im Juni diesen Jahres in Würzburg geführt hat. Herr Meyer-Porzki, seit wann gibt es denn die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe?
Ja, das ist seit 1958. Damals ist es gegründet worden als ehrenamtliche Initiative in Würzburg und ist ganz, ganz schnell zu einem weltumspannenden Hilfswerk geworden, was immer schneller wachsen musste, weil die Menschen, die von diesem Elend erfuhren, auch bereit waren, dafür zu spenden.
Und in welchen Regionen, in welchen Kontinenten gibt es die Lepra heute noch?
Also man vermutet es kaum, es sind starke Zahlen immer noch in Brasilien, dort auch im Amazonasgebiet. Und das ist auch wirklich furchtbar in den gesamten Großstadtmetropolen, also in Asien, auch Lateinamerika, Afrika, mit den großen Slumgebieten. Da kann sich die Lepra wieder entwickeln, weil Menschen da unter ja wirklich unvorstellbaren hygienischen Bedingungen leben müssen auch.
Und die Lepra, kann die eigentlich ausgeheilt werden?
Ja. Absolut, das hat, also sie galt ja jahrtausende lang als Geisel der Menschheit, taucht ja auch in der Bibel auf und ich weiß, viele Spender sind dadurch sogar motiviert noch. Heute kann man sie ausheilen. Jetzt muss man nur aufpassen, was das bedeutet. Wenn jemand ganz frisch erkrankt und ausgeheilt wird, dann ist er aus meiner Sicht vollkommen gesund körperlich. Wenn jemand aber verstümmelte Gliedmaßen schon hat, dann ist dieser Begriff gesund natürlich schwierig. Das sind Menschen, die werden dauerhaft mit einer Behinderung weiterleben durch die Lepra, obwohl der Erreger, der ist getötet im Körper. Also unser Ziel ist, ganz früh die Menschen zu finden. Ich habe selber Kinder, ja, mit Kindern gespielt. Das war ein kleines Mädchen, das habe ich in Erinnerung, 6 Jahre alt, die verkrüppelte Finger hatte. Und ich habe selber eine Tochter in dem Alter gehabt damals. Also das ist unerträglich da.
Das heißt also, der Erreger kann eliminiert werden, der Erreger verschwindet aus dem Körper, es ist dann nur noch mit den Folgeerkrankungen sozusagen zu kämpfen
zum
und umzugehen.
Ja.
Sie haben Ruth Pfau auch zum Islam befragt, da sie ja in einem islamischen Staat tätig ist, und es wird ja in einem islamischen Nachbarstaat tobt ein unvorstellbarer Bürgerkrieg. Viele Menschen flüchten nach Pakistan und hier bei uns ist der Islam sehr behaftet. Und genau darauf sprechen Sie sie jetzt an.
Wenn wir heute in die Medien schauen, wenn man das Bild von Pakistan sich wahrnimmt, dann ist das eher ein negatives Bild. Ich sage das mit allen Vorbehalten, weil ich selber in Pakistan war und da keine Berührungsängste habe. Nur, wie siehst du Pakistan und wie würdest du uns den Islam dort erklären, ohne dass wir gleich irgendwelche Vorurteile und Angstbilder entwickeln?
Also mir macht es viel Sorgen, wenn ich sehe, wie Pakistan in den Medien wirklich dargestellt wird. Das stimmt einfach nicht. Ich habe viel gelernt über die Zuverlässigkeit von Medien, seit ich eben die Szene besser kenne. Ja, wenn ich wirklich über Pakistan sprechen sollte und informiert sprechen sollte, wäre das abendfüllend. Und ich glaube, das willst du nicht. Ja,
nein, aber
ich kann nur etwas sagen. Wir haben uns schließlich entschieden, nochmal ein Buch zu schreiben. Und das wird heißen, 50 Jahre in einem islamischen Lande. Ich sage, wenn ich in Pakistan nicht glücklich gewesen wäre, warum hätte ich dort bleiben sollen? Ich habe ja auch nur ein Leben zu leben. Und ich hätte das nicht gerne ständig heroisch durchleben wollen. Ja, ich habe schon meine Freude dran gehabt. Und alle die, die in Pakistan waren, wissen das auch. Ja, dass wir unsere Arbeit wirklich, dass sie uns viel Freude macht. Und wir arbeiten zusammen mit 90% muslimischen Mitarbeitern. Also es ist sehr viel, sehr Schönes geschehen und geschieht. Gerade jetzt, ehe wir nach Deutschland kamen, sind wir durch Swat gefahren, haben dabei im Bazar einen unserer Lepra-Assistenten zufällig getroffen und ihm in Jeep mitgenommen. Er fuhr sowieso in die gleiche Richtung. Und der erzählte mir Folgendes. Er sagte, im Moment ist es ruhig in Swat. Wir wissen natürlich, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Aber ich habe mir gedacht, das solltest du ausnützen. Und ich habe meine Molana-Freunde zu einer Tasse Tee eingeladen. Molana sind die muslimischen Vorbeter. Und habe sie gefragt, was meint ihr denn zu diesen Selbstmordattentaten, die wir jetzt so häufig in Pakistan haben? Und meine Freunde haben alle gesagt, Toba, das heißt, Gott sei uns gnädig. Das ist gegen jede islamische Vorstellung. Und da habe ich denen gesagt, wenn ihr davon überzeugt seid, dann solltet ihr jeden Freitag darüber predigen, damit die Eltern wissen, sie sollten schon ihre Kinder darauf hinweisen und davon abhalten. Und da haben meine Freunde gesagt, das ist eine gute Idee. Wir haben nicht dran gedacht, aber wir werden es tun. Ja, das ist eine Initiative von unten, bei der ich kein Wort dazu gesagt habe. Das kommt wirklich aus dem Kreise unserer Lepra-Assistenten. Da war ich sehr froh, sehr beglückt drüber.
Ruth V., Herr Meyer-Porzki hat von einem Buch gesprochen, was neu erscheinen wird. Vielen Hörern ist sicherlich das Buch bekannt, Verrückter kann man gar nicht leben, Ärztin, Nonne, Powerfrau. Ein Buch von Ruth V., wo man aus ihren Tagebuchaufzeichnungen lesen kann. Und in der Tat, wenn man dieses Buch liest, bekommt man so ein Gefühl dafür, in welcher Spannung sie lebt, nämlich den Menschen auf der einen Seite helfen zu wollen und die Umstände halt in Pakistan, in Afghanistan. Wann wird denn das neue Buch erscheinen?
Oh, also es wird wird mit Sicherheit wieder im Herder Verlag erscheinen. Ich kann dazu leider gar nichts sagen. Ich weiß, es ist
also sie ist noch am Schreiben.
Ja, die Skripte sind so gut wie fertig. Ich kenne auch den Autor, der mit ihr zusammen das macht. Also es dauert noch ein bisschen. Es wird, glaube ich, auch bald noch ein Best-of geben, wo also so verschiedene Elemente aus verschiedenen Büchern, sie hat ja sehr viele herausgegeben, nochmal zusammengefasst werden. Also das, aber alles so im Frühjahr nächsten Jahres, gehe ich davon aus.
Gut, sind wir also wachsam.
Ja.
Sie hat von Lepra-Assistenten gesprochen. Vielleicht kann man, wenn wir diese Arbeit der Lepra-Assistenten erklären, auch ein Stück weit den Hörern nochmal nahebringen, was für ein Netzwerk sie zusammen mit ihren Mitarbeitern aufgebaut hat. Und das müssen wir auch immer bedenken, wenn wir von Ruth Pfau sprechen und sie auch von ihrer Arbeit spricht, dann stehen hinter ihr auch unzählige Menschen im Land, auch die ihr dabei helfen.
Sie hat relativ schnell in Karachi ein Krankenhaus erbaut, mit Hilfe aus dem Ausland. Und das war auch immer ein Ausbildungszentrum. Das ist das Marie Adelaide Leprosy Center, kurz MALC. Und dort wurden Menschen aus ganz Pakistan, oft junge Männer, ausgebildet zu Lepra-Technicians, also Assistenten. Denen wurde erklärt, was Lepra ist. Die konnten sie diagnostizieren, die wussten, wie man sie behandelt. Und sie wussten auch, was man bei welchem Arzt dann tun muss. Und haben dann auch dafür gesorgt, dass die korrekte Behandlung also durchgeführt wurde. Und das sind ja über 1000. Und das sind Menschen, die haben eine anerkannte Ausbildung, die vom Staat anerkannt ist. Und diese Menschen bekommen Geld vom Staat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur immer der Tropfen auf den heißen Stein. Und wir oder Ruth Pfau zahlt lediglich so ein kleines Topping ab. Also das heißt so für den extremen Aufwand in solch einem Beruf. Das heißt, in ganz Pakistan gibt es kleinere Lepra-Stationen. Und das sind übrigens oft die Stationen, wo Menschen mit allen möglichen Krankheiten hingehen, weil es in vielen Regionen auch gar keine Ärzte gibt oder keine Krankenhäuser. Mhm. Also unsere Leute sind viel mehr als nur Lepra-Assistenten. Sie heißen heute auch nicht mehr so. Mittlerweile ist das ein allgemeiner Gesundheitsdienst schon.
Und bleiben wir aber trotzdem mal bei dem Begriff Lepra-Assistenten. Das sind oftmals auch selbst Betroffene, die dann wiederum Familienangehörigen auch Ängste nehmen und sagen, schau an, ich habe auch Lepra, mich kannst du anfassen.
Die besten Lepra-Techniker waren am Anfang sicher die Menschen, die Lepra erlebt hatten, so als Trauma, als Schicksal und die all das erlebt haben, was das bedeutet. Und ich habe dann Familien besucht, wo er mal Leprakranker war und heute ist er Lepra-Assistent mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Was sich da verändert hat, alleine darüber, dass der auch verstanden hat, was man auch tun kann, um sein soziales Umfeld zu verbessern. Die hatten einen Garten, die Kinder, die Mädchen gingen in die Schule, war damals noch sehr ungewöhnlich. Also da ist unheimlich viel passiert und das ist viel mehr als Lepra, als medizinische Arbeit. Das ist praktisch Sozialarbeit.
Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die kleinen Dinge lohnen. Ein Lächeln, ein Schritt. Ich unterhalte mich mit Harald Meyer-Porzki über Ruth Pfau, Lepra-Ärztin und Ordensfrau. Ruth Pfau, eine katholische Nonne. Ja, sie wurde in dem muslimischen Land Pakistan Staatssekretärin für das Gesundheitswesen. Ihr Lebenswerk war nicht immer eben, aber auch heute nicht. Und im hohen Alter setzt sie sich immer noch für die armen und kranken Menschen ein. Wie sie heute lebt, hat mein heutiger Gast Harald Meyer-Porzki sie Anfang Juni fragen können. In Würzburg in der Marienkapelle war ein Treffen mit ihr. Hören wir das Interview weiter.
Wie muss ich mir heute denn deinen Alltag in Karachi vorstellen? Du hast vor langer Zeit, vor vielen Jahren schon ein Team übergeben. Du bist aber noch mitten im Herzen des Marie Adelaide Leprosy Centers. Was tust du da?
Also ich bin eigentlich noch, sondern ich bin wieder. Die Übergabe in einheimische Hände datiert zurück bis 1990. Und das wäre auch alles sehr gut gegangen, wenn wir nur Lepra gehabt hätten. Aber dadurch, dass wir Lepra in den Griff gekriegt haben, ich denke oft, das war unser größter Fehler. Ja, da hat zunächst mal das ganze Team seine Vision verloren. Ja, wir hatten etwas erreicht, was wir ernstlich nicht erwartet hatten, dass wir das so rasch machen können. Ja, hinterher haben wir uns natürlich auch gefreut. Aber dann musste ja der nächste Schritt oder der nächste Traum muss der irgendwie ans Team weitergegeben werden. Was ich eben gesagt habe, diese Rehabilitation. Und da gibt es keinen zweiten, der Pakistan so gut kennt wie ich. Und deshalb haben sie mich gebeten, dabei zu helfen. Dann kam dieses schreckliche Erdbeben in Azad Kashmir, wo wieder wirklich jeder Fachkraft benötigt wurde. Dann kamen diese Überschwemmungen in Sindh, in Balochistan. Das war dann das nächste Jahr. Und jetzt kommen die Flüchtlingsströme. Also es sieht nicht so aus, als ob wir nicht in jedem Jahr jeden brauchen, der noch arbeiten kann. Und das ist das Schöne. In Deutschland sehe ich dasselbe. Also was die Senioren hier in diesem Lande einbringen, also wenn wir mal dächten, die gäbe es nicht, da wäre wirklich Deutschland arm dran. Ja, das ist schön, dass wir immer noch mithelfen können, ohne die letzte Verantwortung zu tragen. Die könnte ich nicht mehr. Also besonders das ganze administrative Zeug und...
Wohnst du in dem Krankenhaus noch? Hast du dort eine Wohnung, ein Zimmer oder wie lebst du zurzeit?
Ich habe ein Zimmer im Krankenhaus und meine behandelnden Ärzte haben mich gebeten, nach Möglichkeit nicht ohne ärztliche Versorgung zu sein. Und das lässt sich im Krankenhaus natürlich leicht machen. Und die lassen mich auch nicht mehr alleine fahren. Deshalb ist Rubina mit mir, so dass immer einer ist, der genau weiß, was gemacht werden muss, wenn. Und das ist schon schön, dass man sein Team hat, das sich sorgt.
Aufgrund ihrer Arbeit, liebe Zuhörer von Radio Horeb, hat Schwester Ruth V., die wir soeben gehört haben, also die Mutter der Leprakranken, schon viele, viele Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. 1978 erhielt sie zum ersten Mal das große Bundesverdienstkreuz und im selben Jahr wurde ihr der höchste pakistanische Zivilorden verliehen. 1985 erhielt sie zum 25-jährigen Arbeitsjubiläum das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Und sie erhielt unter anderem die renommierte Albert-Schweitzer-Medaille in Gold. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung zu Basel Schwester Dr. Ruth V. für ihre uneigennützige Hilfe. 1980, liebe Zuhörer, also 20 Jahre nachdem sie ihre Arbeit für die Leprakranken startete in Pakistan, wurde Ruth V. zur nationalen Beraterin im Rang einer Staatssekretärin für das Lepra- und Tuberkulose-Kontrollprogramm für die pakistanische Regierung. Hören wir jetzt weiter das Interview, das mein heutiger Gast Harald Meyer-Porzki von der DAHW im Juni dieses Jahres mit Ruth V. führte.
Mir fällt es immer dann auf, wenn etwas in der Presse steht oder im Fernsehen kommt, dann heißt es ganz schnell, Ruth V., die Mutter der Leprakranken. Also es passiert so etwas, wo du erhöht wirst. Und jetzt kenne ich dich als jemanden, der vollständig auf der Erde geblieben ist und bodenständig geblieben ist. Wie kannst du eigentlich mit diesem Stempel leben, so berühmt zu sein? Ich spreche es jetzt auch einfach mal aus.
Weißt du, das war eine Frage, die hat mich eine, ich glaube, 7- oder 8-Jährige gefragt. Der hat mich gefragt, wie macht man denn das, so berühmt zu werden? Ja?
Ich habe gefragt, wie man damit lebt. Das ist
ja, wenn man einmal geworden ist, da habe ich ihr gesagt, das macht man nicht selber. Das machen die anderen. Ja?
Du hast
und
mal gesagt,
das sage ja. Ich. Ja, das sage ich auch. Also über die Legendenbildung kann ich wirklich nur schmunzeln.
Ich erinnere mich, als wir 1996 die Ruth V. Stiftung gegründet haben, da haben wir lange darüber gesprochen, ob man sie Ruth V. Stiftung nennen darf. Und da hast du gesagt, andererseits gehört mir mein Name gar nicht mehr alleine. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment, wo du gesagt hast, nehmt diesen Namen. Da habe ich sehr viel Respekt davor gehabt, auch vor dir dann, vor dieser Haltung. Stimmt die Geschichte, du hast ja so ziemlich jeden Orden bekommen, jeden Preis bekommen, stimmt die Geschichte mit den goldenen Orden, die du einschmelzen lässt? Ist das wahr?
Ja, also solange die Orden golden sind, sind wir immer froh. dann kann ich sie einschmelzen lassen. Und jeder Orden gibt mir die Möglichkeit, zwei junge Frauen zu verheiraten. Es gibt in Pakistan, wir haben ja keine Sozialversicherung, es gibt in Pakistan nur eine soziale Sicherung der Frau, da der Mann sie einfach wegschicken kann. Wir haben auch keine, in dem Sinne keine Scheidungsvorschriften. Der Mann braucht bloß dreimal zu sagen, ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich. Dann muss die Frau gehen. Aber sie nimmt ihren Schmuck mit. Und seit ich das weiß, ist mir das Gold, der Goldschmuck, den sie bekommt in der Eheschließung, sehr, sehr wichtig. Jetzt in den letzten Jahren war das nur Gold vergoldet. Damit kann man dann natürlich nichts machen.
Und Schwester Ruth V. hat große Visionen. Das hat sie auch im Interview mit Herrn Meyer-Porzki von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe berichtet. Das hören wir jetzt sofort.
Wie geht es eigentlich weiter mit der Arbeit in Pakistan? Da gibt es ja auch die Sorge. Was ist mit Ruth? Wie lange kann die das noch alles tragen? Wo siehst du die Aufgaben? Wo siehst du die Zukunft der Arbeit des Mary Adelaide Leprosy Centers?
Also wenn du fragst, wie es ohne mich weitergeht.
Das war so eine Doppelfrage. Also nee, ja? Dann stelle ich sie
also
anders.
Also da hätte ich wirklich keine Sorge. Es ginge natürlich ein bisschen was verloren. Ja, aber im Grunde wird es zweifellos weitergehen. Weitergehen einfach deshalb, weil die Dienste eben angefordert werden.
Welche Dienste werden das sein zukünftig?
Also ich hoffe sehr, sehr, und damit haben wir auch mit der Regierung gesprochen, ich hoffe sehr, sehr, dass es Gemeindeentwicklung sein wird. Hauptsächlich aus zwei Gründen. Einmal, und ich glaube nicht, dass das nur in Pakistan ist, die Lepra-Teams haben das Vertrauen der Bevölkerung. Eindeutig in Pakistan. Wenn man MEC Kabacha, das heißt ein Produkt von unserem Krankenhaus, das auch gleichzeitig das staatlich anerkannte Ausbildungsinstitut für Lepra-Fachkräfte ist, dann glauben die Leute, wenn die große Krankheit in den Griff bekommen haben, gibt es wirklich nicht leicht etwas, was sie nicht können. Also das ist das eine, sie vertrauen uns. Sie wissen auch, dass wir arbeiten, ohne Reibs, Bestechung zu nehmen. Ja, und dass man sich auf uns auch fachlich verlassen kann. Also wenn wir in eine Gemeinschaft gehen, sind die durchaus bereit, auf uns zu hören. Das Zweite ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren gewachsen. Es muss ja irgendwie der Boden für die Talibanisierung bereitet sein. Wo haben wir welche Fehler gemacht? Und ich meine keine Statements, aber ich glaube, dass viel von dem im Erziehungssystem liegen. Wir haben 75% unserer Kinder in diesen Koranschulen und das ist eben eine sehr einseitige Ausbildung. Der Vorteil, man muss natürlich seine Religion auch kennenlernen, ich bin nicht dagegen. Und der zweite Vorteil, sie kriegen Schulspeisung. Also wir sollten uns wirklich Mühe machen, dass wir den Menschen dazu verhelfen, dass sie selbstkritisch denken können. Und das ist durchaus möglich. Wir haben es versucht. Unser Einstieg ist die Medizin. Also zunächst mal das Logische, das ist ein Statement, Wir können die Lepra, die 40 Jahre Inkubationszeit, nicht für immer im Griff halten. Ihr müsst uns dabei helfen. Und diese Verantwortung, die dann die Gemeinschaft übernimmt, nachdem wir erklärt haben, wie Lepra anfängt, das hilft schon, dass sie sich selber verstehen als eine Gruppe, die Entscheidungen treffen kann. Die schicken wir nicht. Das ist Lepra, das ist wahrscheinlich Lepra, das ist wahrscheinlich keine Lepra. Wir haben dann zum Beispiel alle Kinder in dieser Gemeinschaft, das war eine Straßenfegerkolonie, alle Kinder in dieser Gemeinschaft haben wir ausgebildet, wie man Augen, ganz einfache Sehteste macht. Denn wir sind auch engagiert in der Verhütung und Behandlung verhütbarer Augenkrankheiten. Also diese kleinen Dots, ja, die hatten dann so eine Karte, sind dann zu ihren Großeltern gegangen, haben gesagt, Oma, in welche Richtung zeigt denn dieses I? Hier oder da oder da? Das musste in 3 Meter Entfernung getestet werden. Und wenn das die Oma nicht sehen konnte, dann wurde sie zu uns geschleift. Die hat doch keinen grauen Star. Ja, das war für die Kinder ganz, ganz wichtig. Tuberkulose, wenn jemand hustet, ja, 2 Wochen lang hustet, wird er bestimmt zu uns gebracht. Und nachdem dieses Interesse an Eigenverantwortung gewachsen war, da haben wir erstmal die Drogenhändler aus der Siedlung verjagt. Da haben wir allerdings die Polizei auch dazu gebraucht. Aber ohne diese Unterstützung der Bevölkerung kann man das ja nicht machen. Dann haben wir Wasser reingelegt, dann haben wir Abwässer reingelegt, dann haben wir die Stadtverwaltung so weit gebracht, dass die den Müll 2-mal in der Woche abgeholt hat und die haben allen Müll nur an eine Stelle. Und zum Schluss haben sie diesen Müllabladeplatz, den sie sonst noch hatten, haben sie zu einem Park umgebaut. Und das ist jetzt so ein kleiner Park, wenn man reinkommt. Und da fragen schon alle, was ist denn mit dieser Straßenfegerkolonie passiert? Und jetzt haben wir eine Schule gebaut. Und die Schule ist überhaupt das Schönste, die schönste Geschichte. Die haben sonst nur in einem Kellerraum sind die unterrichtet worden. Und die Kinder haben gesagt, wir werden immer verspottet. Ihr seid Mistfliegenschüler, ihr seid Mistfliegenschüler. Und die Schule hatte auch keine Toilette, hatte kein Wasser. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das zusammen. Ihr helft uns im Bauen. Wir sehen zu, dass wir die Finanzen kriegen. Jetzt haben wir eine schöne Schule. Und als wir die Schülerinnen gefragt haben, wie wollt ihr die denn nennen? Die sagten, jetzt nennen wir die Schmetterlingsschule. Wir haben jetzt schon über 150 Kinder, mehr können wir nicht aufnehmen. Ja, dass sich sowas tut und dass die Gemeinschaft sieht, wie sie wirklich ihre Würde zurückbekommt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Wer einmal Glück erlebt hat, ist gefeit, ist immun gegen den Kitzel, den einen Kalaschnikow, ein Maschinengewehr, der gibt nur, dass die Leute wie die Aufstehmenschen dann stramm vor einem stehen. Ja? Das mag man dann nicht mehr, man möchte echtes Glück haben.
Wo nimmst du diese Kraft her? Ich beobachte dich jetzt dabei und ich habe mir gerade mal ganz kurz noch mal klar gemacht, du wirst bald 80, du kämpfst eigentlich immer noch. Du wirkst wie eine unglaublich starke Frau und trotzdem kenne ich auch die Seite an dir, wo du sagst, es gibt Dinge, es gibt Fragen, die möchte ich jetzt nicht stellen und auch nicht beantwortet bekommen. Wie lang ist eigentlich die Liste all dieser Fragen, wie lang ist eigentlich deine eschatologische Liste, von der du auch oft gesprochen hast?
Und die Antwort zu dieser Frage, liebe Freunde von Radio Horeb, die hören wir gleich. Sie hören ein Interview mit Schwester Ruth Fausch, das sie mit Harald Meyer-Porzki, er ist Leiter der Abteilung Kommunikation und Fundraising bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, das er am 16. Juni in der Marienkapelle mit ihr führte. Herr Porzki, Sie kennen jetzt Schwester Ruth V. seit 1992, also seit 17, 18 Jahren. Sie hatte jetzt ihren 80. Geburtstag. Sie wollte diesen Geburtstag gerne im Kreise ihrer Lieben, nämlich in Pakistan, feiern. Aber die DRHW hat es sich nicht nehmen lassen, sie dennoch zu beschenken. Womit?
Wir haben unsere Spender gebeten und haben Geburtstagskarten vorbereitet und ich glaube über 7.000 bis 8.000 solcher Geburtstagskarten sind mittlerweile eingegangen. Es werden immer noch mehr und die erste Hälfte davon hat Ruth Fout an ihrem Geburtstag in Pakistan bekommen. Ein Freund von mir, ein Filmemacher, ist an dem Tag hingeflogen und hat ihr die persönlich auch in meinem Namen überreicht und das war, glaube ich, ihre größte Freude zu sehen, dass sie wirklich überhaupt nicht alleine ist, dass da fast 10.000 Menschen an diesem Tag für sie da sind, an sie denken.
Sie hat uns ja jetzt eben im Interview sehr eindrücklich berichtet, wie Sie vorgehen in verschiedenen Gebieten, wie Sie sich den die Menschen, auch die Herzen der Menschen erschließen. Sie hat noch große Visionen. Wir hoffen, dass die heute 80-Jährige noch alles, auch viele Früchte davon auch erleben darf. Und jetzt hören wir noch mal weiter im Interview. Sie haben das kurz vorm 80. Geburtstag mit Schwester Ruth V. geführt und nach ihren Wünschen und den letzten Dingen sozusagen. Aber und sie gibt dabei jetzt gleich ein Plädoyer über das alterlose Alter, so sage ich das mal. Das hören wir jetzt selber.
Wo nimmst du diese Kraft her? Ich beobachte dich jetzt dabei. Ich habe mir gerade mal ganz kurz noch mal klar gemacht, du wirst bald 80. Du kämpfst eigentlich immer noch. Du wirkst wie eine unglaublich starke Frau und trotzdem kenne ich auch die Seite an dir, wo du sagst, es gibt Dinge, es gibt Fragen, die möchte ich jetzt nicht stellen und auch nicht beantwortet bekommen. Wie lang ist eigentlich die Liste all dieser Fragen, wie lang ist eigentlich deine eschatologische Liste, von der du auch oft gesprochen hast?
Das ist auch so eine lange und komplizierte Frage.
Ja, ich frage mich, wo du das hinpackst.
Nee, also wenn du im Moment fragst, also ein Teil von mir ist durchaus immer wieder aufrufbar. Noch. Das heißt, es ist noch nicht mal noch, sondern ich habe einen Herzschrittmacher eingesetzt gekriegt und seitdem kann ich wieder. Ja? Und ich möchte auch dieses Geschenk wirklich nicht alleine haben, sondern es weiterschenken. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ich habe in meinem Leben so viel Unsinniges, wirklich Irrsinniges erlebt. Ja, irgendwie, ich sage immer, meine eschatologische Liste ist dabei zu platzen. Die ist zu voll.
Das wird eine ganz lange Fragestunde irgendwann, ne? Wenn du das ernst meinst.
Ja.
Du hast gerade von einem Wunsch gesprochen, du hast gesagt, was du weitergeben möchtest. Du wirst bald 80, du feierst einen sehr runden Geburtstag. Was wünschst du dir da? Hast du überhaupt persönliche Wünsche?
Für den 80. Ja. Geburtstag?
Das war die Frage, ganz persönlich, was wünschst du dir?
Was ich mir wünsche?
Ganz persönlich, ja.
Das ist also nicht dieses Halabulla. Gibt, dass man mich das in Ruhe feiern lässt. Und ich sehe auch nicht, was da wirklich Besonderes dran ist. Sicher 80 ist ein gutes Alter. Ja? Ich habe auch nicht gedacht. Aber wenn ich sehe in Deutschland, ja, ich habe eine Kollegin, die ist jetzt 84, die kommt noch jedes Jahr nach Pakistan. Ich habe jetzt eine Dame kennengelernt, 88, voll aktiv. Also da ist wirklich in dieser zweiten, dritten Lebenshälfte ist wirklich auch Lebensqualität. Ich sage nicht, dass ein Leben, das eben nicht aktiv gelebt werden kann, keine Qualität habe. Im Gegenteil, wir wissen wahrscheinlich nur nicht, wie viele Kräfte uns zufließen von denen, die ihr Alter, ihr schweres Alter, eben wirklich in Geduld tragen. Ja, also das Alter fasziniert mich im Moment. Aber wie gesagt, erst kommen die Flüchtlinge dran.
Zuerst kommen die Flüchtlinge an. Die kleinen Dinge lohnen, ein Lächeln, ein Schritt, das sagt die Ordensfrau Dr. Ruth V., Lepraärztin in Pakistan, tätig seit 50 Jahren. Ich bedanke mich bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, dass wir das Interview übernehmen konnten, dass Sie, Herr Harald Porzki, mit ihr zusammengeführt hatten. Wann hatten Sie den letzten Kontakt mit Ruth V.?
Ich telefoniere regelmäßig mit ihr. Wir schreiben uns ganz viel, meistens per E-Mail. Also die letzte E-Mail ist letzte Woche gewesen und dieser Austausch, der ist die ganze Zeit da und rege. Und ich glaube, wir sind auch im Geiste verbunden. Ich habe immer das Gefühl, sie ist in der Nähe.
Und wenn man ihr einmal begegnet ist, dann ist das auch ein schönes Gefühl, weil sie hat in der Tat eine ganz kräftige Ausstrahlung. Ich habe sie einmal getroffen, wollte mich per Handdruck von ihr verabschieden. Dann sagt sie, warten Sie mal. Und ich denke, was hat sie denn jetzt? Und dann hat sie mir ein Kreuzzeichen auf die Stirn gegeben. Ja. Und ihr Segen, der die Menschen in Pakistan und Afghanistan begleitet, all die vielen Mitarbeiter, die Schweres zu leisten hat, ja, dieser Segen, die Gnade Gottes, die durch sie einfach wirkt, durch Schwester Ruth V., ich denke, den spürt jeder, der einmal mit ihr zu tun hat, und das schwingt einfach nach. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Meyer-Porzki, für das Gespräch. Wir könnten noch viel reden, doch wir sind jetzt am Ende der Sendezeit der Lebenshilfe. Für Sie, die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, die Unterstützung für Ruth V. und auch alle anderen Projekte wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen. Auf Wiederhören.
Ganz herzlichen Dank.
Liebe Freunde von Radio Horeb, wenn Sie jetzt mehr wissen möchten über die Arbeit der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, dann gehen Sie doch ins Internet. Auf unsere Homepage www.horeb.org haben wir Informationen für Sie bereitgestellt. Auch die Buchtitel der einzelnen Bücher, die über und von Ruth V. inzwischen erschienen sind. Im nächsten Jahr wird ein neues Buch erscheinen. 50 Jahre Leben in einem islamischen Staat. Liebe Freunde von Radio Horeb, Sie können einen Mitschnitt der Sendung bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7520. Per Mausklick können Sie eine CD auch bestellen. Oder Sie rufen beim Hörerservice an. Dort gibt man Ihnen Informationen zur Sendung 0700 7525 7525. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.